Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise With People for People.
Schon klar.
Einen schönen guten Abend.
Bei diesem IT-Problem konnte ich dir wirklich nicht helfen.
Nein, ich habe IT-mäßig das voll im Griff gehabt, aber der Stecker war leider nicht drin von meinem Headset hier. Dann kann ich noch so viel an der Software rumschrauben und denke mir, was ist denn jetzt schon wieder los? Treiber geht nicht, keine Ahnung was. Ja, Stecker ist halt nicht drin. Ne?
Weißt du, ich habe mich immer schon gefragt, wenn du bei Hilfeseiten nachschaust, steht ja immer, prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel verbunden ist. Ich habe mich immer gefragt, für welche Leute ist dieser Hinweis? Ja, jetzt weiß ich.
Das für die Leute, die beruflich eine Software bauen.
Sehr schön. Hi Andi, grüß dich.
Hey, schönen Abend dir. Ne?
Danke dir. Wie geht's?
Gut, insgesamt ziemlich gut. Merke, ich bin gerade wieder im Ruderfluss und versuche da mich wieder auf den Stand meines Körpers zu bringen und habe natürlich gestern direkt mal wieder ein Rennen gefahren nach so einer Woche antrainieren und das war natürlich wieder fatal. Ne? Also man sollte das nicht machen. Ich bin erstens nur Zweiter geworden in meiner Kategorie und zweitens tut mir der Rücken jetzt weh. Aber das wird schon wieder besser.
Nein, aber ich glaube, das liegt an unserem Alter, oder? Das Rücken
weh tun. Nein, das liegt an meinem bescheuerten Ehrgeiz, den ich dann habe, weil ich natürlich nicht Zweiter werden wollte und ich gemerkt habe, dass jemand, der ein Ticken älter ist, vor mir ist, wahrscheinlich total der drahtige Typ und wie auch immer, weiß man nicht so genau, wenn man das virtuell macht. Und ich dachte, ich kriege ihn am Ende noch, war so drei Züge dahinter und einfach verrissen, ja, einfach dämlich. Ja. Aber das ist dann doch das Alter, du hast schon recht. Ja. Sowohl das Ehrgeizige, als auch das, dein Körper macht es halt nicht mehr so ganz flexibel mit.
Dann gute Besserung an der Stelle und ich weiß ja, den Ehrgeiz, den wirst du wahrscheinlich mit dir irgendwann ins Grab tragen und das ist ja auch nicht schlecht, das muss so sein. Also du hattest mir vor ein paar Wochen ja mal einen Vorschlag gemacht, dass wir eine Serie aufnehmen könnten mit Themen, die du besonders diskussionswürdig findest. Und wir haben eins ja schon aufgenommen, das Spaß gemacht hat, aber ich freue mich jetzt noch mehr auf das zweite Thema, was du vorgeschlagen hattest, weil da passiert bei mir im Kopf sehr viel und ich habe dazu ein bisschen mehr Zeit auch reingesteckt in der Vorbereitung. Ich kann es kaum erwarten, da reinzusteigen. Soll ich mal direkt sagen, worum es geht oder willst du es machen?
Nee, bitte steig rein. Du hast dich ja echt gut schon mal vorbereitet, habe ich gesehen. Und deswegen, ich habe den Titel da vorgeschlagen, aber erzähl doch mal ein bisschen, warum, was ist das und warum resoniert der so gut mit dir?
Also das Thema heißt The Cost You Don't See. Also zum Zeitpunkt, wenn wir die Episode veröffentlichen, werden unsere Zuhörer das ja auch lesen können. Aber du schreibst hier, die Kernidee ist, dass nicht jede Entscheidung sowohl im Sport als auch im Management ihren Preis sofort zeigt. Und da passiert bei mir viel im Kopf, weil ich habe genau zu dem Thema ja vor einigen Wochen auch mal einen Post gemacht, der sehr, sehr viele Impressionen bekommen hat. Darüber hatten wir auch gesprochen. Da ging es ja um die Investitionen, die Firmen eben oft nicht machen, sondern versuchen, Kosten zu senken, um kurzfristig oder mittelfristig besser dazustehen. Und wir haben ja in diesem Gespräch dann auch gut rausgearbeitet, dass ja die Kosten dafür nicht weggehen, sondern einfach nur verschoben sind. Und deswegen fand ich dieses Thema so spannend, weil da gibt es noch viel mehr Dimensionen, wo man gute oder schlechte Entscheidungen als Führungskraft treffen kann. Und ich würde dir gerne mal den Ball zuspielen im wahrsten Sinne, weil du ja angefangen hast, mit einem Sportbeispiel da reinzugehen. Was hat es da auf sich mit Bayern?
Ja, ich hab verschiedene Beispiele. Das, was ich, glaube ich, hier reingebracht habe, war von Basti Schweinsteiger, oder?
Genau das, ja.
Aber da gibt es auch etliche weitere. Und die Idee ist ja dahinter, die Kosten, die du nicht direkt sehen kannst oder auch teilweise nicht auf den Statistiken hast. Ja, in dem Falle war es, als Bayern München und Sebastian Schweinsteiger verschiedene Wege gegangen sind, sprich man gesagt hat, naja, also der Topspieler ist jetzt nicht mehr, ist in seinem, hat ein gewisses Alter erreicht, vielleicht müssen wir uns auch mal trennen und das dann auch auf Gegenseitigkeit irgendwo beruhte, zu sagen, naja, wenn die mich nicht mehr haben wollen, dann möchte ich auch woanders hingehen. Also auf dem Papier, glaube ich, gute Entscheidung, weil man nimmt einen Spieler, der sehr relativ teuer ist, ja, und man guckt, dass man im Grunde ein neues Talent ranzieht und nicht nur auf die etwas älter gewordenen, vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar laut den Statistiken effektiven Spieler. Und auf dem Feld ist das, glaube ich, auch so gewesen. Ohne jetzt genau da reinzusteigen, war das schon sichtbar, dass natürlich ein Basti Schweinsteiger in ein paar Jahre vorher nochmal auf einem anderen Peak war, als er es dann einfach aufgrund des Alters ja auch dann war. Aber was dann passiert ist, und das sehen wir halt immer wieder, ist, dass dann doch die Leistung des Teams stärker abfällt, als es aus den Statistiken auf dem Feld hervorgeht. Oder hervorgehen sollte zumindest. Ja, dann wird ja alles Mögliche getrackt und alle Daten und wie auch immer. Und dann müsste man eigentlich sagen, man hat ein neues Talent danach gezogen und der auf dem Feld vielleicht sogar besser agiert hat. Und trotzdem performt die Mannschaft insgesamt nicht so gut. Und warum? Weil es ein paar Daten gibt, die in der Statistik eben nicht erfasst werden. In dem Falle, was passiert eigentlich im Lockerroom, in der Umkleide? Wer unterstützt die Leute beim Training? In welcher Form? Oder wer stachelt sie auch an? Ja, ist ja auch so ein Thema, Michael Jordan, um das mal verfolgt zu nehmen, hat die Leute ja im Training angestachelt bis zum Gehtnichtmehr. Und auch ein Kobe Bryant hat die Leute immer dazu gebracht, dass sie im Training halt auch volle Power geben und nicht nur so ein bisschen dahin trainieren. Und das siehst du aber auf den Statistiken nicht zwingend. Also ein Kostenfaktor, den du damit hast, der aber nirgendwo sichtbar war oder ist, sind eben die Dinge, die im Hintergrund passieren und die trotzdem großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Und das war meine Sportanekdote. Und da gibt es noch ein paar. Ich versuche die gleich nochmal ein bisschen einzufädeln in verschiedenen Ausprägungen, weil es immer wieder das gleiche Schema ist. Wenn man denkt, man hat eine Klarheit, eine Transparenz und danach handelt man, aber man schaut sich vielleicht dann nur begrenzt die verschiedenen Dimensionen an, die nicht ganz klar monetär oder in dem Falle nach Produktivität aussehen.
Also obwohl ich persönlich das sehr gut nachvollziehen kann, weil das auch meine eigene persönliche Sicht ist, dass viele Dinge eben nicht messbar sind, könnte ich jetzt den Devil's Advocate spielen und fragen, wie ist es dann mit dem Film Moneyball zum Beispiel? Weil bei Moneyball ja die Maxime genau umgekehrt war. Man hat gesagt, viele gehen dann setzen auf Superstars und weil dann eben das Budget dieses einen Teams dafür nicht ausreichte, hat man dann nur auf B- oder C-Klasse-Spieler gesetzt und hat dann damit mit einer gewissen Statistikbetrachtung oder mit einer mathematischen Betrachtung dann auch wieder den Schritt nach vorne machen können.
Ich glaube, also meine Kurzantwort darauf ist, Dinge zu messen ist schon mal besser, als sie nicht zu messen und zu bewerten. Ja, also das muss man auch sagen. Davor war es eben, ich nehme mir einen Superstar und hoffe, weil das ist üblich, oder das andere war dann letztendlich, ich versuche das System zu optimieren. Also ich nutze sehr viel mehr Variablen, um ein gesamtes Team davon auch zu optimieren. Wahrscheinlich habe ich damit immer noch nicht alles abgedeckt, ja, aber in dem Vergleich, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass man nicht mehr messen soll oder Datenpunkte nehmen soll, sondern das heißt, ich nehme Datenpunkte, aber ich muss mir bewusst sein, dass ich einige Punkte eben nicht auf dem Radar haben werde und die muss ich auch einschätzen. Ja. Also so paradox es sich anhört, ich weiß, dass ich nichts weiß, heißt immer, dein Modell hat immer Lücken. Und das war auch bei Moneyball ja ein Thema, dass du da einige Lücken drin hast, aber du kannst sie so weit wie möglich statistisch und modellartig versuchen auszugleichen. Und darum geht es, glaube ich, dann auch nochmal. Ne?
Okay, also wir halten fest, du solltest nicht beides einfach stehen lassen, sondern du musst schon mit Statistiken arbeiten und du musst auch schauen, wie passt denn ein Spieler, Spielerin in ein System rein. Aber also in ein System rein, damit meine ich, ich habe jetzt nicht am besten 5 Aufbauspieler, sondern ich habe da ein System von Spielern, wo eben verschiedene Personen verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Aber dann sagst du, gibt es noch die andere Dimension, nämlich Kultur. Das ist ja das, was im Falle von Schweinsteiger dann vielleicht nicht auf einem Blatt draufsteht, sondern wo du dann vielleicht nur als Kenner des Teams im Lockerroom, ne, dann weißt, okay, der Typ, der packt es dann doch, die Leute nach einer Niederlage wieder einzustimmen oder vielleicht die richtigen Lehren rauszuziehen aus einem Sieg oder sowas, ja. Das ist dann eine Person, die nimmt dann eine Rolle ein in diesem Gefüge, die dem Team hilft, dann die Performance auf den Platz zu bringen, aber das taucht in keiner Statistik auf.
Ja, beziehungsweise, dass du daran lernst, du ja auch. Ich will ja gar nicht sagen, dass du das von Anfang an immer alles wissen solltest, aber nimm mal ein Positivbeispiel. Bei der WM, wann war es? 2014 sind wir Weltmeister geworden. Ne? Da ist ein Lukas Podolski, ist da mitgefahren ja noch, obwohl er schon weit über seinem Peak der Leistung hinaus war. Ja, und da haben sich Leute ja gewundert mit, da nehmen sie den Spaßvogel mit sozusagen und damit er wissen, dass das Team entertainen kann. Was ja in dem Falle erstmal Kritik ausgelöst hat in einigen Reihen, die jetzt nicht gerade Lukas Podolski-Fan sind, wie ich zumindest ja bin, weil er aus meiner Heimat kommt, aber er hat einen riesen Effekt. Ja, und das haben wir auch gehabt in den Berichten danach, dass er, ja, so viel gespielt hat er nicht, aber er hat die Leute mitgenommen. Er hat immer wieder auch eine gewisse Leichtigkeit reingebracht, was du bei so einem Turnier ja auch brauchst, dass du im Kopf nicht verkrampft bist. Ja. Und da hat er hat das Trainerteam drauf gesetzt und gesagt, ja, wir wissen, es gibt vielleicht bessere Spieler, aber hey, wir haben genügend Top-Spieler, wir brauchen irgendwer, der das Team wieder mitnimmt, ja, weil sie wissen, so ein Turnier ist halt lang. Das hat man ja aus den letzten Turnieren halt auch gemerkt und mitgenommen. Das finde ich dann bewundernswert, zu sagen, okay, wir lernen daraus und wir erweitern unseren Horizont, auch wenn wir manchmal noch nicht so richtig den Datenpunkt messen können.
Deine Analogie bringt mich auf witzigerweise eine Serie, die ich vor einigen Jahren geguckt habe, die ich sehr cool fand. Mubina konnte 0,0 damit anfangen, aber irgendwie hat es meinen Nerv getroffen, und zwar Californication mit Duchovny. Kennst du den?
Ich kenne den David Duchovny, aber er ist aus den X-Files noch.
Die habt ihr ja genau, genau. Mulder. Nicht gesehen, leider. Mr. Ja, Mulder, genau. Und da spielt er im Prinzip so einen abgewrackten Autor in Kalifornien, der so auf alles pfeift. Und das ist so ein richtiger Womanizer. Und in der Serie werden Künstler gezeigt und mit den Künstlern teilweise sogenannte Musen, a Muse. Ne? Und ich kannte das Konzept gar nicht bis dahin. A Muse, having a Muse. Und die Idee dahinter ist ja auch, ein nicht messbarer Datenpunkt, ja. Einfach im Prinzip die Anwesenheit einer Person inspiriert dich, irgendwas zu tun. Ist ja auch etwas, was unmessbar ist. Aber was ich besonders spannend finde an diesem Thema, ist der Schwenk ins Leadership, also in die Firma rein. Weil ich fand jetzt auch mit dem Thema, über das ich einen Post gemacht hatte, hat ja wie gesagt viel resoniert bei Menschen, weil das spüren Menschen ja. Wir sparen an der einen Stelle Kosten durch eine Maßnahme. Aber auf der anderen Seite werden dann weichere Faktoren, die damit unmittelbar zusammenhängen, überhaupt nicht mit in die Waagschale geworfen. Und auf der einen Seite verstehe ich natürlich, macht sich ein Management das Leben auch leicht, weil sie sagen, hey, das kann man nicht messen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ist es nicht fatal, das überhaupt nicht zu messen oder überhaupt nicht zu berücksichtigen? Ist ja genauso komisch dann, oder?
Ja, genau. Das macht, also da bin ich so, ich bringe auch gleich noch ein Beispiel, was ich nochmal an die Hand oder dann mitbringen will, wo ich das ganz extrem gesehen habe. Man kann es nicht messen, das ist ja nicht so ganz richtig. Ja. Meistens könntest du es ja wahrscheinlich auch messen, aber der Aufwand ist einfach zu groß, das zu tun. Der Aufwand gegenüber dem Nutzen der Ergebnisse mag vielleicht nicht stimmen, weil du irgendwelche Studien machen müsstest oder irgendwelche seltsamen Setups oder AB-Testing, keine Ahnung was. Und deswegen lässt man es einfach weg. Und da denke ich mir, naja, dann macht aber doch zumindest ein Worst- und Best-Case-Szenario, was diese Faktoren angeht, und schaut mal, was könnte denn passieren. Also ich glaube, es gibt da Methoden, das trotzdem mit reinzunehmen, mal durchzuspielen, weil es hat am Ende dann doch einen monetären Effekt oder einen Ergebniseffekt. Ja? Und den einfach zu ignorieren, zu sagen, weil ich das nicht messen kann, mache ich das nicht, halte ich für fahrlässig. Ja? Und das machen wir trotzdem immer wieder, um die Welt ein wenig die Komplexität rauszunehmen. Und das haben wir auch schon mal besprochen, das ist ja auch wichtig, dass ich nicht immer, ich kann nicht alle Faktoren betrachten. Ja? Ich kann nicht ewig lange in der Analyse stecken und ähnliches. Und trotzdem sind das ja nicht kleine Themen. Das ist ja nicht so das 50. Argument, was vielleicht dagegen oder dafür sprechen würde, sondern es sind einfach große Themen, die ich aber im schlechtesten Falle ausblende, weil ich sie angeblich nicht messen kann. Und da denke ich mir, ja, nee, das müssen wir schon Komplexität hin oder her. Ich nehme ja auch nicht den Kostenfaktor einfach raus und sage, das ist die Produktionskosten von irgendeinem Gerät, nehme ich raus, weil ist zu kompliziert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das würde ich nie machen. Ne?
Lass uns mal direkt ein Beispiel nehmen, weil ich verstehe dich schon rational, aber ich weiß nicht, ob ich das in der Realität umsetzen kann. Also das Beispiel ist, ein CEO entscheidet sich, 10% der Belegschaft zu entlassen. Ja, das gibt's ja. Das gab's jetzt auch in den letzten 2 Jahren in den USA häufiger, ne? Amazon, Microsoft und Co. Und zwar, um die Quartalszahlen zu verbessern. So, kurzfristiger Effekt, die Kosten sinken, der Gewinn steigt. Investoren reagieren positiv. Super. Langfristiger Preis, worüber wir ja gerade sprechen, Verlust von Know-how und Motivation bei den verbleibenden Mitarbeitenden. 2. Punkt, Vertrauensverlust in die Führung. 3. Punkt, sinkende Innovationskraft. Jetzt frage ich dich, wo sagst du, kann man da auch mit Aufwand eine rein einigermaßen verlässliche Kalkulation machen? Also bei dem Thema Verlust von Know-how oder Motivation, wie willst du das messen? Vertrauensverlust in die Führung, okay, das könnte man noch machen mit Net Promoter Score oder Engagement Level, so Gallup-Studien und so weiter. Sinkende Innovationskraft, wüsste ich auch nicht. Wie misst man das?
Naja, also ist immer die Frage, ob du alles messen willst oder ob du es bewerten möchtest auch. Das sind vielleicht nochmal 2 unterschiedliche Themen. Weil natürlich kann ich mir anschauen, wer muss denn gehen oder wer wird gehen. Und ich kann mir natürlich auch anschauen, haben die ein einzigartiges Wissen in dem Thema und wie lange ist der Wissenstransfer dafür notwendig? Das kann ich ja schon bewerten. Ich kann schon sagen, okay, das ist der Einzige, der irgendein System bedient hat. Oder das ist einer von wenigen, der eine Programmiersprache beherrscht. Oder der das Programm von unserer Cash-Cow mitprogrammiert hat. Ja, ich denke mal so ein SAP R3, wo es so ein paar Leute gab, die das Ding mitentworfen haben, ohne die bei einigen Troubleshooting-Themen das Ding aufgeschmissen wäre. Da musst du halt auf den individuellen Level runtergehen. Und da schon haben die wenigsten halt Bock drauf, weil wenn du 10% der Belegschaft entlässt, dann sprechen wir mal nicht von 10 Leuten, sondern von 100 oder 1000. Ja, dann da musst du in 1000 Einzelfälle reingehen. Und in der Vergangenheit wäre das extrem aufwendig gewesen. Aber auch hier, dafür hast du ja eigentlich eine Management-Ebene, um sowas zu tun. Und da spielt für mich wieder mit rein, ist das Vertrauen da, dass die das bewerten können. Ich könnte sowas ja spielen und sagen, guck mal, gib mir mal eine Analyse. Wir müssen die Leute rausnehmen. Was für einen Impact hat denn das auf euch? Die Teammanager, bin ich mir ziemlich sicher, können dir sagen, mit was das für einen Impact hat. Mittelfristig, langfristig, kurzfristig. Die haben natürlich andere Maßstäbe. Also es wird natürlich schon komplexer. Aber ich könnte diese Frage einfach mal stellen und dann bewerten. Ich könnte auch sagen, was wären denn Alternativen? In dem Fall ist die Alternative ja nicht, dass ich das nicht tue, zum Beispiel. Wenn ich den Kostendruck habe, bevor ich Insolvenz gehe, muss ich irgendwie handeln. Das mal dahingestellt. So. Aber was ich machen könnte, ist natürlich zu sagen, wie setze ich das um? Und vielleicht muss ich dann nämlich mehr investieren in das, wie ich das umsetze, um diese Effekte, von denen ich ja weiß, dass die kommen. Ich weiß ja, wenn ich 10% der Belegschaft entlasse, dass das einen Effekt hat. Ja, kann mir keiner sagen, ja, das läuft alles immer reibungslos und danach läuft alles wie vorher. Nein, das ist ja auch ausgeblendet. Also kann ich doch von vornherein sagen, ich weiß, dass da was passiert, also tue ich im Vornherein schon was und plane das direkt ein, dass ich nachher die Leute wieder abhole, wenn der Abbau zu Ende ist zum Beispiel. Ja, und das sind so Themen, selbst wenn ich nicht bewerte, kann ich den Effekt ja sehen oder weiß von dem und kann dann auch schon Counter, also Gegenmaßnahmen anwenden. Darum geht's mir.
Ja, verstanden. Also da bin ich bei dir. Also ich halte nochmal fest an dem Punkt, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, man sollte sie nicht einfach so eindimensional treffen und sagen, gut, das ist ein Kostenblock, den nehme ich weg. Da langfristig auch denken, was sind denn die langfristigen Folgen? Und ich habe diese Gespräche natürlich auch hin und wieder, dass ich sage, also was ist, wenn wir uns jetzt von Kosten trennen, aber dann merken nach 2, 3, 4 Monaten, wenn es wieder aufwärts geht, dass wir dann wieder investieren müssen. Dann haben wir ja doppelt so viele Kosten, das, was wir weggeschnitten haben, wieder neu aufzubauen. Das ist ja auch nicht so clever. Also ich habe vorhin von dir das Wort Szenarienplanung gehört. Ich meine, das hättest du gesagt. Ich glaube, das ist etwas, was man ja machen kann, sich einfach mal hinzusetzen mit den relevanten Menschen in der Firma und dann sagen, angenommen, der Marktdruck bleibt bestehen und wir schneiden diese Kosten jetzt weg. Was passiert dann mittelfristig? Sagen wir mal in 3, 6, 9 Monaten. Oder es geht wieder aufwärts oder es passiert sonst irgendwas. Und ich glaube, da kann man ja mal ein paar Minuten investieren, um zu gucken, was würde denn dann passieren. Ne? Und ich glaube, so kriegt man ein ganz gutes Gefühl davon, ob das eine gute Entscheidung ist, jetzt so rabiat zu sein oder nicht.
Ja, und manchmal allein schon dieses Szenario durchzugehen, hat ja den Effekt zu sagen, okay, ich denke nochmal drüber nach und wenn ich das noch versuche, nicht zu emotional anzuschauen oder vielleicht doch mal emotional, vielleicht eins von beiden, dann merke ich dann doch nochmal, okay, da könnte ein monetärer Effekt ja doch aufkommen. Ich gebe dir ein Beispiel, ohne jetzt Namen und genau das zu nennen, worum es ging, aber wir haben ja mal in meiner Historie ein großes Personalkostensparprogramm angestoßen. Da ging es nicht um Abbau, da ging es um Vergütungssysteme. Letztendlich ging es darum, dass neue Mitarbeiter in andere Vergütungssysteme eingestellt wurden als die Bestandsmitarbeiter. Heißt im Klartext, langfristig, du hast zwei Menschen, die den gleichen Job machen und der eine kriegt 10% mehr als der andere. Alles nach gutem Recht, kannst ja sagen, die Mitarbeiter haben ja selber entschieden, du hast den Vertrag hingelegt, die haben den unterschrieben, die wissen also, worauf sie sich einlassen. Ja, und es kam damals schon immer das Gegenargument, in dem Falle berechtigt vom Betriebsrat, ja, die gesagt haben, passt auf Leute, ihr macht da einen großen Fehler, diese Zweiklassengesellschaft wird sich irgendwann rächen. Ja, die Leute merken das und haben da keinen Bock drauf und dann lass nochmal den, der weniger verdient, auch noch ein bisschen besser sein als den anderen oder die andere und schon hast du sehr krasses Ungleichgewicht. Das wächst sich irgendwann aus, kannst du natürlich sagen, weil die Leute, die das alte Gehaltsgefüge haben, irgendwann in Rente gehen und dann hast du nur noch Leute auf dem geringeren. Aber das dauert halt 20 Jahre. Ja? Kannst du das bemessen, wie groß diese Unzufriedenheit ist? Nee, kannst du nicht. Ja, kannst du vielleicht doch. Ja. Und dann was nämlich passiert ist, ist, dass du irgendwann, spricht sich das rum und du hast auf dem Recruiting-Markt auf einmal diese Diskussion. Dann kommen auf einmal Kandidaten und sagen, hey, ich weiß bei euch, ihr habt jetzt so eine Zweiklassengesellschaft, ich will in das Höhere reingestuft werden. Und dann stehst du auf einmal da bei den Leuten, die wirklich gut sind, die du haben willst. Und versuchst das dann irgendwie auszugleichen dann wieder. Und schon hast du den Kostenblock dann wieder drin. Ja, und im Zweifel musst du noch mehr drauflegen, weil du gar nicht mehr die richtigen Leute in der Form bekommen kannst, weil es jetzt rumgesprochen hat. Ja, und das Szenario einfach mal durchzudenken und dann zu sehen, wiegt das auf, ja oder nein? Oder ist es zumindest ein Faktor, den wir gar nicht so berücksichtigt haben, weil wir den ein bisschen abgetan haben, weil eben die Messbarkeit dieses Konfliktpotenzials nicht direkt so klar war wie die Sparsumme, die du hast. Und darum geht es letztendlich. Lass mal durchspielen, diese Szenarien. Man kann auch sagen, okay, wir haben es durchgespielt, wir gehen das Risiko ein, bewusst. Vollkommen fair. Das ist dann die Entscheidung, die im Leadership machen muss. Und dann kann man aber trotzdem sagen, wir monitoren das. Das ist ein Risiko, lass uns das auf dem Radar halten und wir gucken uns das an. Und wir bewerten das dann nochmal neu und dann auch nicht, ich meine, das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass man dann eben nicht zu eitel ist, in seine eigene Lösung verliebt ist und sagen, wir drücken das jetzt trotzdem durch, sondern vielleicht muss man korrigieren. Vielleicht nicht komplett auf null, aber wieder anpassen.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Würdest du sagen, die Lösung dafür ist dann, dass man Gehaltsbänder hat und transparent macht, was eine Rolle verdient, auf welcher Ebene, wie dann auch die Rollenentwicklung ist?
Naja, ja, insgesamt schon. In dem Falle war es halt meines Erachtens ein unterschätzter Faktor, zwei verschiedene Systeme haben, also zwei Gehaltsbänder zu haben. Du hast eins alt und eins neu sozusagen. Es ging ja gar nicht um die Entwicklung notwendigerweise, sondern ein Systemadministrator verdient, der vor 2014 eingestellt wurde, verdient 6.000 Euro und der danach eingestellt wurde, verdient nur noch 5.000 Euro. Das kannst du sehr transparent machen und den Leuten sagen, pass auf, hier sind Leute, die verdienen einfach mehr aufgrund von einem Altsystem. Damit sparst du natürlich Geld, wenn du neue Leute einstellst. Aber die Frage ist immer, bekommst du sie dafür, selbst wenn der Markt das hergibt? Ja, aber es wird eine gefühlte Ungerechtigkeit gestartet. Kein System, egal wie transparent es ist, wird diesen Faktor meines Erachtens ausgleichen können, den du in den Kopf der Leute hast, die sich irgendwie dann benachteiligt fühlen auf Dauer. Und trotzdem will ich nicht sagen, dass diese Entscheidung nicht hätte getroffen werden können. Aber der Konsequenzen hätte man sich bewusster sein sollen, meines Erachtens. Und darum geht es dann eher. Ne? Zu sagen, lass uns das einmal testen, beobachten, dieses Thema experimentieren vielleicht auch. Zu sagen, wer sagt denn, dass ein Experiment nur 2 Wochen dauern darf? Ja, vielleicht gibt es mal ein 5-Jahres-Experiment auch. Und dann habe ich das nicht so auf dem Präsentierteller, zu sagen, ich muss die Entscheidung wieder revidieren.
Lass uns mal weitergehen auf ein weiteres Thema, wo wir im Management kurzfristige Entscheidungen treffen und dann aber langfristige Konsequenzen daraus spüren können. Und zwar das Thema Führung durch Angst oder Kontrolle. Das ist ja auch etwas, was viele Oldschool-Leader machen. Vielleicht ertappe ich mich auch manchmal in so einer Situation damit, dass ich sage, ich will jetzt nicht diskutieren, sondern schnell eine Entscheidung treffen und das durchsetzen, weil es mir zu langsam geht. Ja, das ist ja heutzutage auch als Führungskraft manchmal ein Drahtseilakt, dass man einerseits das Zeichen der Zeit erkennt, Burning Platform sagst du ja immer, und man will Sachen vorantreiben. Und auf der anderen Seite will man ja trotzdem nicht jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger führen, ja, sondern du willst ja die Menschen gewinnen für dich. Und ich glaube, dann ist die Grenze Richtung Führung durch Angst oder Kontrolle gar nicht mehr so weit. Und in dieser Situation würde dann eine Führungskraft auf strikte Kontrolle, Micromanagement vielleicht sogar und Druck setzen, um halt eben Leistung zu erzwingen. Das sieht man ja manchmal in Firmen, wo man dann vielleicht aus dem Top-Management hört, okay, wir müssen die Leute jetzt wieder auf Leistung trimmen. Und der kurzfristige Effekt kann durchaus sein, dass sich die Ergebnisse verbessern, weil man plötzlich Dinge messbar macht und Deadlines kreiert, die wirklich Deadlines sind. Aber der langfristige Preis, den ich da sehe, ist halt auch, dass Mitarbeitende dann die Eigeninitiative oder die eigene Motivation, Kreativität verlieren. Oder auch die Fluktuation sich erhöht, Krankenstand sich erhöht oder auch sinkende Arbeitgeberattraktivität. Ja, in Zeiten von Kununu kann das ja dann schnell auch sich zeigen auf so Plattformen, wo Leute dann ihren Unmut kundtun. Und ich glaube, dieser langfristige Preis, ne, also Eigeninitiative geht runter, Kreativität geht runter, vielleicht auch das Thema mit der Fluktuation, Krankenstand oder auch die Arbeitgeberattraktivität. Ich weiß nicht, ob das wirklich gemessen wird oder auch in die Waagschale mitgeworfen wird. Was denkst du dazu?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall zu wenig Betrachtung, weil es, wenn es gemessen wird, ja in irgendwelchen Surveys gemessen wird, ne, die dann punktuell alle halbe Jahr oder vielleicht auch sogar einmal im Jahr oder vielleicht auch häufiger, aber sie werden in einem künstlichen Moment gemessen, wenn überhaupt. Und das spiegelt dann natürlich nicht die Realität wieder. Und dann sehe ich nachher Business-Ergebnisse. Also sagen wir mal, im Sales-Team sehe ich einen Umsatz, der dann vielleicht kurzfristig extrem hoch geht. Und ich sehe aber nicht zum gleichen Zeitpunkt, welches Managementverhalten dahinter stand. Weil es asynchron passiert, diese Messung. Und wenn ich in dem Moment gefragt hätte, wahrscheinlich das Team, hätte ein Szenario sein können, hey, ja, wir haben das Ergebnis gesteigert, aber 3 Leute sind danach in Ohnmacht gefallen oder was auch immer, ja, oder ausgebrannt. Ja, die haben halt gepusht zum Quartalsende nochmal, dass sie jeden Deal reinbekommen, haben bis nachts um 12 da dran gesessen und war auch wichtig, war auch gut. Aber hey, danach sind 3 Wochen ausgefallen und das nächste Quartal rächt sich dann nämlich, weil es eben die Pipeline leer gemacht wurde oder ähnliches. Vielleicht da ein Gedanke dazu, das habe ich nämlich gelernt in einem Interviewprozess, also da wurde ich interviewt und da hat man ja auch Sachen. Da hat mir nämlich eine Führungskraft, ein Leader von einer Entwicklungseinheit war es, glaube ich, hat mir ein schönes Modell gezeigt. Ja, genau das, was du sagst, also welche Art von direktiver Führung wende ich an? Und er hatte so eine 5er oder 6er Skala von Command and Control bis hin zu komplett, ist mir total egal, was jeder macht, wie er wollt.
Mhm. Ja. Also was ist jetzt 1 und was ist 6?
Also sagen wir mal, 6 ist das, macht, was er wollt, und 1 ist Command and Control, wie bei der bei einem Unfall oder
wie
sowas.
Wie beim Militär oder so.
Ja, selbst beim Militär ist es noch interessanterweise gar nicht so immer ein Command and Control, wenn man das jetzt mal runterbricht, aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber die Kunst besteht ja daran zu sagen, in welcher Situation bedarf es wirklich Command and Control, sprich, ich mache mal Feuerwehr, es brennt. Du willst vielleicht nicht, dass die Feuerwehr erstmal ein Huddle macht und ein Stand-up und guckt, wie machen wir das Ganze, sondern du willst, dass die den Hydranten anschließen an den Schlauch oder umgekehrt und das Feuer löschen, dass der Kommandant ruft, du gehst jetzt hier da lang und du hier lang, macht. Bei einer kreativen Einheit, die sich um neues Produktentwicklung oder werden oder darum kümmern, da ist es vielleicht anders. Da brauchst du nur einen Rahmen zu setzen und das Ziel grob zu klären. Ja, und dann läuft das Team alleine los. Und worum es mir geht oder worum es in dieser Diskussion ging, ist zu sagen, wie transparent machst du eigentlich, zu welchem Zeitpunkt, welche Art du gerade anwendest? Oder wendest du immer nur eine Methode an des Leadens, des Führens? Und das fand ich spannend, weil wir nutzen ja unbewusst oder bewusst verschiedene Abstufungen davon. Aber machen wir es immer transparent? Jetzt sei es in dem Fall, seine Methode war ja zu sagen, hey, ich glaube, wir sind im Szenario 2. Das heißt ein bisschen Command and Control, mal übertrieben gesagt. Ja. Und hat das mit seinem Team immer so angegangen. Hat gesagt, welches Szenario sind wir gerade dran? Was bedarf es an Leadership? Das fand ich mal eine kluge Sache. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis gut funktioniert. Ich habe es noch nicht angewendet. Aber ich fand es, sich sehr bewusst zu machen, auch hier könnte man ja noch einbauen zu unserem Thema heute. Welche Konsequenz hat denn jeweils dieser Führungsstil in dem Moment? Was ist die Legacy-Kosten letztendlich dieses Stils in diesem Moment oder in dieser Situation? Und bin ich okay, den einzugehen? Oder ist mir das zu groß, das Risiko? Wenn du deswegen lieber bewusst was anderes an. Was denkst du dazu?
Also erstmal danke dafür, weil ich habe gerade was Neues gelernt, das ich künftig so anwenden werde, weil ich habe selber unbewusst letztens was gemacht, was in diese Richtung geht, aber es war halt eben unbewusst. Ich habe auf deiner Skala, wo ja 1 Command and Control wäre und 6 wäre Anarchie, normalerweise wäre mein Stil wahrscheinlich eher Richtung 4, dass ich die Leute da durch Eigeninitiative aktivieren zu wollen. Und auf der anderen Seite bewege ich mich dann vielleicht schon manchmal Richtung 3 oder 2, ohne darüber zu reden. Und darüber zu reden ist ja eigentlich der Gamechanger, dass du sagst, hey, in dieser Situation sehe ich keinen Grenznutzen in einer weiteren Diskussion oder ich sehe höhere Kosten durch Warten und Stallen und ich will jetzt eine Entscheidung treffen. Und mir ist bewusst, dass es doof rüberkommen muss, weil das entgegen dessen ist, was ihr normalerweise gewohnt seid und auf was euch auch zusteht. Aber ich als Führungskraft muss manchmal eben auch was tun, was vielleicht unangenehm ist fürs System. Und ich finde diesen Gedanken voll cool, dass du sagst, wir arbeiten das nochmal auf. Was ich gemacht habe ist, das kann ich ja mal offen sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen zugunsten der Firma, weil ich wusste, dass das jetzt wichtig ist, diese Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, dass sie langfristig gut sein wird, aber ich habe vielleicht unterschätzt, dass sie kurzfristig auch Kosten haben wird. Wie ich das dann aufgearbeitet habe, ist, ich habe eine lange E-Mail geschrieben an meine gesamte Organisation. Hätte ich jetzt, wie du das vorgeschlagen hast, im Vorfeld gesagt, hey Leute, das ist jetzt eine Situation, in der ich anders als sonst durchgreifen muss, dann wäre das vielleicht gar nicht nötig gewesen, diese E-Mail zu schreiben oder sogar von Leuten Gegenwind zu bekommen. Deswegen ist es cool. Also vielleicht muss man das auf der Meta-Ebene mal machen, wie du beschreibst, dass man überlegt, okay, wenn ich jetzt einen anderen Kurs mal angehen muss, dass man da mit den Leuten über diesen Angang einfach mal spricht. So, weißt du, wie manchmal auch ich mir vorstelle, ein cooler CEO oder die CEO steht dann oben und sagt, hey Leute, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir schaffen es raus, aber wir müssen das jetzt so machen. Ich glaube, wenn du das Engagement der Leute hast und sie dich verstehen, kriegst du auch weniger Gegenwind, als wenn du das intransparent im Hintergrund machst.
Ja, genau. Und unser Thema ja, the cost you don't see, in dem Falle, ich sehe sie ja, ja. Und warum soll ich sie? Ich kann sie nicht bewerten oder nicht beziffern. Und trotzdem kann ich sie ja eben nennen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man nicht sich beeinflussen lässt, zu sagen, nur was ich messen kann, das bringe ich auf den Tisch. Sondern nein, ich weiß, da sind ein paar Themen drin. Also trotzdem bin ich da offensiver unterwegs. Also ist jetzt alles schön gesagt, ne? Dass ich das selber tun würde, ist was anderes. Aber so von der Idee her halte ich das für extrem wichtig. Auch the cost you don't see heißt nicht, also das Unsichtbare immer sichtbar zu machen. Nee, es heißt aber vor allen Dingen zu sagen, lass uns bewusst darüber sprechen. Ne? Und das bringt mich zu einem Punkt zu sagen, naja, solange ich das weiß, dass da noch irgendwas ist, ist ja gut. Aber es gibt ja ein paar Punkte, die weiß ich einfach nicht. Da stellt sich mir immer die Frage, naja, ist alles schön und gut, was wir hier besprechen, aber wir haben ja blinde Flecken. Und wie gleichen wir das eigentlich aus? Wie schaffen wir es, dass wir weniger blinde Flecken eigentlich haben bei Entscheidungen, ob wir die messen können oder nicht? Ist aber dahingestellt.
Ich glaube, auch hier bei diesem zweiten Beispiel lohnt sich einfach mal ein Gespräch über die Entscheidung zu führen, mit Leuten, die da einen guten Einblick haben in eine Firma und dann vielleicht auch Szenarien zu diskutieren. Also wenn ich jetzt auch mein Beispiel nochmal hernehme, da hätte so ein Gespräch sicherlich gut getan. Ich würde, Andreas, gerne noch ein drittes Beispiel mit dir diskutieren, weil mich da auch deine Sicht interessiert. Ich hatte zwei Themen, ich nehme jetzt mal eins davon raus. Also ein Thema wäre jetzt gewesen Vernachlässigung von Mitarbeiterentwicklung. Ich glaube, da sprudelst du wahrscheinlich auch raus. Ne? Da gibt es ja diesen schönen Spruch, what if we invest in people and they leave? Und dann ist die Antwort vom People and Culture Lead oder so, der dann sagt, what if we don't and they stay? Ja, also das ist quasi da vielleicht die Schnellzusammenfassung. Aber das Beispiel, was ich mit dir nochmal tiefer legen wollen würde, ist Kulturentscheidungen. Also beispielsweise eine Führungskraft duldet eine brillante, aber toxische Person, also eine Top-Performer im Team, verhält sich doof und weiß, ich kann mich doof verhalten, weil ich bin voll gut oder so. Ja, also gibt es im Vertrieb ja manchmal auch so Personen, weil man es da gut messen kann. Der kurzfristige Effekt davon ist natürlich, dass diese Person starke Ergebnisse liefert. Was macht es mit dem Team? Also Teamdynamik und vielleicht auch Austritte fähiger Kolleginnen, ja, oder Menschen haben dann geringeres Engagement, weil sie sagen, hey, so eine Person wird einfach walten gelassen. Was denkst du denn darüber?
Ganz schwieriges Feld, weil klar würde man immer sagen, naja, das geht ja gar nicht, ne? Oder das kann ja nicht sein. Aber ich hatte auch mal als HRler so einen Fall aus der Forschung und da hieß es mit, hey, der hat das Medikament sowie noch oder den Wirkstoff dafür erfunden. Also sprich, der hat der Firma ein paar Milliarden Euro quasi eingebracht. Nicht ganz allein, aber das war so sein Brainchild. Auch wie die Axt im Walde sich der Mensch da verhalten. Das geht nicht. Der kann jetzt nicht hier, nur weil er mal einen Glückstreffer hatte. Aber klar, den Wert, den er für die Firma gebracht hat, war unglaublich hoch. Und in dem Moment zu sagen, ja, nee, der ist toxisch, den nehmen wir raus oder mit dem machen wir irgendwas, ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, das ist vielleicht dann eher das, worauf ich hinaus will. Vielleicht ist die Lösung eben nicht immer zu sagen, in or out. Ja. Ich glaube, es ist fatal, einfach nichts zu tun. Ich glaube, das ist das größte Manko, was du haben kannst, zu sagen, ja, der hat tolle Ergebnisse geliefert oder liefert die und das Team ist zwar, jeder weiß das auch, was da los ist, aber wir lassen das einfach mal so laufen. Und das bringt mich so ein bisschen zu den Navy Seals, das Thema. Simon Sinek spricht ja auch manchmal drüber, ich möchte es jetzt nicht ganz so explizit machen, aber ja, point to the A-hole in the room.
Das, ja, stimmt, ja.
Dann zeigt jeder auf die gleiche Person. Ja, das weiß ja, jeder ja, auch. Egal, ja, wie gut die Person ist. Und die Navy Seals wählen ja ihre Mitstreiter im Team aus, nach wem vertraue ich, nicht nach demjenigen, der die besten Skills hat notwendigerweise, weil die sind eh alle top geskillt. Ja. Und ob der jetzt noch von 500 Meter einen Blattschuss machen kann oder nur von 400, das spielt keine Rolle. Ja. Ich nehme den, dem ich im Zweifel den Rücken zuwende und weiß, he's got my back. Ja.
Absolut. Also du sagst an dem Beispiel von Simon Sinek, die Conclusio ist ja, wenn du die Wahl hast zwischen einem Top-Performer, der aber ein A-Hole ist, ja, und einem durchschnittlich oder ein bisschen überdurchschnittlichen Performer, entscheide dich am besten für den überdurchschnittlichen und nicht den Top, weil der überdurchschnittliche oder durchschnittliche bewahrt die Vertrauenskultur im Unternehmen. Und bei den Navy Seals, sagt er, ist der Effekt von einem insgesamt Vertrauenssystem deutlich höher als jetzt der Benefit durch einzelne Top-Performer.
Ja, und jetzt kommt der Clou. Ich glaube, das geht nicht in der Firma. Ich glaube, das ist theoretisch absolut der richtige Weg, ja, und bin ich auch emotional dabei. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Anwendung finden kann. Und ich vermute fast eher, dass es leichter wäre zu sagen, pass auf, ja, das ist ein Top-Performer, der ist halt ein seltsamer Typ. Und die Lösung liegt für mich eher darin zu sagen, wie kann ich dieses Genius, was diese Person ja anscheinend hat im Individuellen, denn so kanalisieren, dass es trotzdem den Wert bringt und nicht negativ auf das Team Einfluss nimmt. Das ist dann eine Führungsaufgabe, die natürlich echt gar nicht so leicht ist. Ja. Aber ich glaube, eine Firma wird sich immer schwer tun zu sagen, ich nehme die Person, die super Ergebnisse bringt, wirklich raus, weil ich Angst habe, dass das Team insgesamt schlechter performt. Und vielleicht muss das gar nicht so sein. Das ist wieder beyond the binary. Ja. Vielleicht ist die Lösung eben nicht, ich nehme in or out, ja, sondern es gibt vielleicht eine dritte Lösung, wie ich das so stricken kann, dass die Person Topleistung bringt und das Team trotzdem nicht leidet.
Absolut. Also da hast du gerade meinen Gedanken gelesen, weil ich wollte genau das gerade sagen. Also was spricht denn dagegen zu sagen, wir wollen weiterhin die Leistung der Person abgreifen, aber man kann ja überlegen, ob man die Person dann zu einem Individual Contributor macht, die dann eigenbrötlerisch was machen kann, wie dieser Mensch in der Pharmabranche. Oder man könnte sagen, man redet mit der Person und sagt, hey, guck mal, du bist brillant auf der einen Seite, aber du eckst hier und da an. Wie wär's denn damit, dass man mal drüber spricht? Ja, das kann man ja auch machen. In dieser Sache hast du vollkommen recht. Also Beyond the Binary wäre für mich auch die Lösung. Also Wenn wir jetzt nochmal Richtung Zielgerade abbiegen, dann ist doch unser Fazit aus diesen Beispielen, die wir jetzt diskutiert haben. Ne? Wir hatten ja einmal das Thema Personalabbau zu kurzfristigen Kostensenkungen. Wir hatten das Thema kurz gestreift Führung durch Angst oder Kontrolle. Wir haben ganz kurz gesprochen über das Thema Vernachlässigung von Mitarbeiterentwicklung. Das können wir vielleicht mal in einer separaten Episode auch mal diskutieren, reinzoomen. Und jetzt zuletzt das Thema Kulturentscheidung. Was macht man, wenn man eine Top-Person im Unternehmen hat, Top-Performer, Genie, die man aber hält, wenn sie in das Team Störgeräusch reinbringt? Was macht man mit der Person? Und das Fazit, was ich für mich rausgezogen habe, ist aus unserem Gespräch, Leadership bedeutet, dass man Entscheidungen nicht nur nach ihrem kurzfristigen Nutzen treffen sollte und da auch mutig sein muss, langfristige Preise zu bewerten. Und gute Führung erkennst du daran, dass manche Entscheidungen Zinsen zahlen, aber andere erst später Rechnungen schicken. Das habe ich hier, ein schöner Spruch habe ich gelesen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man bewertet, ob nicht Leute wie in der Politik Entscheidungen treffen, in einem Unternehmen, wo sie dann sagen, also was in 2 Jahren ist oder 3 Jahren ist, interessiert mich nicht, weil da bin ich vielleicht ganz woanders oder ich bin nicht mehr in diesem System drin. Und ich glaube, deswegen ist für mich eine Konklusio aus dem Gespräch eben heute, dass es sinnvoll ist, bevor man so eine Entscheidung trifft, vielleicht mal in so eine Szenariendiskussion nochmal reinzugehen und die Sachen nochmal aufzuschreiben.
Bin ich dabei, und eine Ergänzung noch vom Gedanken her. Ich glaube weiterhin, das haben wir in vielen Episoden ja auch schon gebracht, das Schlimmste ist, nicht zu entscheiden. Also auch da wiederum, bevor ich nicht entscheide, selbst wenn ich dann weiß, da kommen irgendwelche Kosten auf mich zu, nein, lieber entscheiden und dann gucken, wie ich es korrigieren kann im Zweifel danach. Aber noch besser, bevor oder wenn ich die Entscheidung treffe, Szenarienplanung, ich glaube, das habe ich auch mitgenommen nochmal, mit Menschen darüber zu sprechen, auch rein der Diversität der Gedanken nochmal zu schauen, welche sind Blöcke, die ich, selbst wenn ich sie nicht beziffern kann, was hat einen Einfluss auf die langfristige Wirkung und wie könnte das dann im Good Case, im Normal Case, im Worst Case aussehen? Torpediert das meine Lösung und kann ich nicht das dann trotzdem als ein Messkriterium benutzen along the way, wenn ich Lösungen implementiere?
Absolut. Let's call it a podcast. Das klingt doch gut.
Let's call it a day, a podcast. Und was haben wir beim nächsten Mal? Wollen wir schon anteasern? Nee, dann lassen wir mal uns ein bisschen Flexibilität.
Ja, genau. Ein bisschen Flexibilität, aber einige Themen hast du ja im Köcher noch und finde ich gut, dass wir diese Serie machen. Ich glaube, ich fände es nicht verkehrt, wenn wir ein Learning aus jeder Episode in die nächste transportieren. Jetzt haben wir das ja für das erste Thema ja schon gemacht. Ne? Was haben wir vom ersten gelernt, was wir im zweiten anwenden konnten? Jetzt wird es ein bisschen schwerer, also exponentiell schwieriger.
Oh, wunderbar. Ja. Wir machen das nach Ambidextrie. Du machst die exponentielle Kurve, ich mache die Schritt-für-Schritt-Kurve.
Let's see. Alles klar, Andi. Okay, also, gut. Dann dir noch einen schönen Abend.
Dir auch. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com. Plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.